Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Henrike, die uns von ihren zwei Krankenhausgeburten erzählt. Henrike ist sehr jung, mit nur 19 Jahren zum ersten Mal Mama geworden, hat dann zwischen dem ersten und dem zweiten Kind ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und möchte sich jetzt auch spezialisieren auf das Thema Frauengesundheit und Schwangerschaft. Und wir verlieren uns ab und zu ein bisschen in Themen rund um Beckenboden und Physiotherapie in dieser Folge. Und das passt thematisch ganz gut, weil nächste Woche unterrichte ich meinen kostenlosen Beckenboden-Workshop. Das ist am Dienstag, den 30. Mai. Von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Workshop findet online statt via Zoom. Wer nicht live dabei sein kann, kann sich trotzdem anmelden und kriegt dann eine Aufnahme im Anschluss an den Workshop zugeschickt. Wenn du Interesse hast, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit den Geburtsgeschichten von Henrike.
Hallo und herzlich willkommen, Henrike. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Hallo Thea, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, also ich bin Henrike und ich komme aus dem Thüringer Wald. Wir wohnen hier schön ländlich. Ich wohne mit meinen zwei Kindern und meinem Mann in einem eigenen kleinen Häuschen, ziemlich nah am Waldrand und seit 2 Jahren jetzt ungefähr. Vorher haben wir in der Stadt gewohnt. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier sind.
Schön. Bevor wir mit den Geburten deiner Kinder anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was sind vielleicht so die Geschichten, die deine Mutter oder deine Eltern dir von dem Tag deiner Geburt erzählt haben?
Also meine Mama war auch 19 Jahre alt bei ihrem ersten Kind, so wie ich. Also bei mir, als sie mich bekommen hat. Und es war, glaube ich, nicht das Einfachste, weil die relativ schnell entschieden haben, schon bevor die Wehen richtig eingesetzt haben, dass sie einen Kaiserschnitt machen, weil ich die Nabelschnur einmal um den Hals gelegt hatte, was heute vielleicht nicht mehr der Fall wäre. Also meine Große hatte das auch, da war kein Kaiserschnitt notwendig, aber damals haben die das einfach so entschieden und mein Papa konnte auch damals nicht dabei sein, weil das halt auch noch nicht üblich war. Und insofern hat meine Mama das da alles alleine durchgestanden. Das ist so das, was ich weiß und dass mein Papa eben dann auch nicht mit rein durfte und dass er mich erst 4-5 Stunden später auf Station dann gesehen hat.
Spannend. Wo man aber denkt, du bist jetzt Mitte 20, wo ich denken würde, dass man vielleicht vor 24, 25 Jahren, dass das da schon üblich war, dass die Väter auch mit in den OP durften. Aber es ist wahrscheinlich auch von Krankenhaus zu Krankenhaus ganz unterschiedlich.
Ja. Also ich bin in einem sehr kleinen Krankenhaus zur Welt gekommen und irgendwie war das da eben unüblich.
Ja, okay, ja. Super. Dann steigen wir gleich mit der Schwangerschaft deiner Tochter ein. Ja. War die geplant oder war das eine Überraschung?
Das war eine sehr große Überraschung. Also ich habe damals noch voll im Abitur gesteckt, mein Mann in seinem Bachelorstudiengang und es war nicht geplant. Also wir waren zwar schon verlobt und es war alles sehr fest, aber dass wir gleich Kinder kriegen, war nicht geplant. Und ich hatte eigentlich auch gerade schon Ausbildungsstelle angenommen und so weiter. Und dann kam aber so dieses, Regel bleibt weg und man macht sich Gedanken. Und dann habe ich mit meiner Mama drüber gesprochen und die hat gesagt, ja, dann mach doch mal einen Schwangerschaftstest. Und ja, dann war der positiv und dann war klar, dass die Wilma auf dem Weg ist. Und ja, für meinen Mann und mich war auch ziemlich, also es war überhaupt keine Frage, dass ob die Wilma kommt oder nicht, dass die da einen Platz bei uns hat. Das war von Anfang an klar und dann hat sie sich auf den Weg gemacht zu uns.
Oh, auch schön, dass du mit deiner Mutter gleich drüber reden konntest. Ja. Ich glaube, da sind nicht alle, sag ich mal, Teenie-Mädels, die noch so im Abitur stecken, vielleicht, dass die so die feste Beziehung zu ihrer Mutter haben. Das ist natürlich schön.
Doch, wir haben eine sehr innige Beziehung, meine Mama und ich.
Wie ging es dir gerade im ersten Trimester und wie ging es dir auch mit Abiturstress, das irgendwie noch das Kapitel abhaken, die Schule beenden und dann in Hinblick auf, okay, jetzt werde ich Mutter danach?
Ja, also Das erste Trimester war für mich relativ kurz, weil bis ich so richtig mit Bestätigung vom Frauenarzt und so weiter wusste, dass ich schwanger bin, war ich schon in der 9., 10. Woche. Hatte auch keine, also kaum, also eigentlich gar keine Symptome. Also ich hatte einmal ein bisschen Übelkeitsgefühl, aber das, ja, das hätte man auch auf Stress oder Ähnliches beziehen können. Und dass man müde ist während der Abiturzeit, ist irgendwie auch fast normal gewesen. Deswegen habe ich das auch nicht darauf bezogen. Und ja, es war, glaube ich, dann eher so dieses Emotionale. Als ich das dann wusste, habe ich es halt auch erstmal ziemlich lange geheim gehalten. Ich habe meinen besten Freundinnen erzählt, weil ich so das Gefühl hatte, die sind auch mit ihrem Abitur und mit allem beschäftigt. Ja, und unsere Eltern haben uns da eigentlich so unterstützt, dass ich mir am Anfang auch keine Gedanken gemacht habe, dass die Zukunft irgendwie anders aussehen könnte oder ähnliches. Wir haben zwar damals beide noch jeweils zu Hause gewohnt, also mein Mann bei seinen Eltern und ich bei meinen Eltern. Und es war dann eher so diese Aufregung, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich, dass wir irgendwie uns eine gemeinsame Wohnung suchen können? Und diese Dinge, die haben mich ganz am Anfang auch sehr beschäftigt. Sind dann auch während der Schwangerschaft, also im zweiten Trimenon, sind wir auch zusammengezogen. Ja, aber so richtig Symptome hatte ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nicht auffällig gewesen, weil alles außenrum so neu war, so spannend.
Ja, in welchem oder in welcher Woche warst du dann, als du quasi mit dem Abitur fertig warst oder deine letzte Abschlussprüfung geschrieben hast?
Letzte Abschlussprüfung war ich in sowas wie 18. Woche, 18.,
Okay.
20. Woche. Und dann zur Zeugnisübergabe quasi dann im Juli oder Juni ist die, glaube ich, immer. Da hat man es dann schon wirklich gesehen. Vorher hat man es nicht gesehen und ich weiß noch, zur letzten mündlichen Prüfung stand ich dann da und habe dann so danach zu meinen Prüfern gesagt, als sie gefragt haben, was ich jetzt eigentlich danach vorhabe, ob ich jetzt einen Ausbildungsplatz bekommen habe und so weiter oder einen Studienplatz, habe ich noch gesagt, ja, das wird erstmal nichts werden, habe ich zwar, aber ich werde jetzt erstmal Mama werden. Und dann haben sie mich angeguckt und gesagt, man sieht doch noch gar nichts. Und da war ich, ja, war ich auch so in der 17., ja, 16., 17. Woche oder irgendwie sowas. Genau. Und dann zur Zeugnisübergabe haben mich dann auch alle anderen drauf angesprochen, weil man es dann doch schon deutlich gesehen hat.
Wie ging es dir damit bei so einer Zeugnisübergabe? Hattest du irgendwie das Gefühl, okay, die anderen, die gehen jetzt alle irgendwie ihre Ausbildung machen oder vielleicht reisen nach dem Abitur und ich bleib hier und werde Mama? War da irgendwie emotional was bei dir
Also,
im Gange?
es war schon so ein Gefühl davon, ich hätte jetzt auch gerne gestartet und hätte gerne neue Wege also wäre neue Wege angegangen. Aber mein Mann und ich haben dann damals gesagt, gut, jetzt nehmen wir uns einfach die Auszeit. Also so war unser Gedanke. Es ist dann ein bisschen anders gekommen, aber in dem Moment war das für uns, na, dann haben wir jetzt erstmal ein neues Abenteuer, erstmal Familie gründen und vielleicht auch ein bisschen zusammen Welt entdecken, so wie das viele in der Elternzeit machen. Und dass ich dann so richtig erst realisiert habe, dass meine Freunde alle andere Wege gehen als ich, das kam erst viel später, als unsere Tochter dann da war und mir dann so klar geworden ist, dass das, ja, dass die anderen in ganz anderen Lebensphasen stecken als wir. Und da sind auch leider viele Kontakte so ein bisschen abgebrochen oder ja, dass man in Gesprächen gemerkt hat, jeder ist eigentlich in einem anderen Themenbereich gerade unterwegs und es kommt nicht so richtig ein Thema zustande, worüber man gemeinsam sprechen kann. Ja, aber in dem Moment war das für mich alles, jeder hat gerade irgendwie was Spannendes vor sich, so vom Gefühl her.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Hattest du dich irgendwie schon vor der Schwangerschaft mal mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auseinandergesetzt oder war das
Ja.
quasi alles Neuland für dich?
Nee, es war kein Neuland, weil meine Geschwister, also meine Halbgeschwister, meine Mama hat dann mit dem zweiten Mann nochmal Kinder gekriegt, die sind nicht so, also die sind wesentlich jünger als ich. Bei meiner, also die etwas größere quasi, da war ich 11, als sie geboren wurde, da habe ich quasi auch schon viel mit empfunden, was meine Mama da so erlebt hat. Und habe da so ein bisschen in dem Thema drin gesteckt. Und dann war meine Mama, als ich 16 war, nochmal schwanger mit meinem Bruder, der ist aber leider sehr früh verstorben. Da habe ich auch sehr viel miterlebt. Und nach dem Tod meines Bruders wollte ich dann auch Hebamme werden, weil ich da eben so eine Verbindung zugespürt habe und das Gefühl hatte, ich möchte gerne ja, in dieses ganze Thema noch viel intensiver einsteigen. Und hatte dann auch damals den Ausbildungsplatz, aber die Ausbildung habe ich nie angetreten, weil ich einfach
Ah,
entschieden,
okay.
dass ich mich erstmal auf meine Kinder konzentrieren möchte, bevor ich
Ja.
anderen Frauen dabei helfe, genau.
Ja, das mit deinem Bruder tut mir natürlich leid. Und sehr spannend,
Ja.
dass du dann Hebamme werden wolltest.
Ja. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, es gehört, also Leben und Tod sind da irgendwie nah beieinander und es hat, ja, die Natur hat irgendwie alles miteinander verbunden. Ja.
Ja, wie hast du dich denn dann in deiner Schwangerschaft auf die Geburt vorbereitet und auch mit deinem Partner zusammen? Der war jetzt auch sehr jung. Hatte der schon irgendwie Ahnung, was da alles auf ihn zukommt?
Nee, hatte er nicht. Und er war tausendmal aufgeregter als ich. Genau. Und wir haben auch den Geburtsvorbereitungskurs eher für ihn gemacht. Also den haben wir gemacht, auch ziemlich lange. Ach, das waren damals 10, 12 Abende, wo wir zusammen hingegangen sind. Ich wusste meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt schon relativ viel über das alles und aber tatsächlich mehr aus dem medizinischen Kontext ist mir später klar geworden. Also ich habe mich mit diesen emotionalen Dingen gar nicht so sehr auseinandergesetzt, sondern wirklich eher ja, aus medizinischer Sicht. Also ich war zu dem Zeitpunkt in einem Praktikum vorher schon für die Hebammenausbildung im Krankenhaus und habe dort mehrere Geburten miterlebt dürfen, also sowohl Sektios als auch Spontangeburten. Von daher war ich schon so ein bisschen einfach in diesem Thema drin und aber mein Mann, der brauchte das noch, den Geburtsvorbereitungskurs, genau.
Wann ging die Geburt dann los? In der wievielten Woche warst du?
Ich war 40 plus 10, also ich war deutlich drüber, und bin da auch schon ziemlich unruhig geworden, hatte immer mal Wehen, hatte auch das Gefühl, vielleicht könnte es losgehen, und war halt ja, in der Klinik dann schon in dieser Vorbetreuung und habe dann irgendwann gesagt, so plus 10, ich möchte jetzt irgendwas haben, damit es losgeht und habe dann so diesen natürlichen Wehencocktail, also mit Sekt und Rizinusöl bekommen und ja. 10 Stunden später war sie da.
Okay.
Ja.
Was ist in den 10 Stunden alles passiert? Wann, also wann hast du die Wirkungen von dem Rizinusöl gespürt?
Die ersten 4, 5 Stunden gar nichts. Also da ja, war mir so ein bisschen, also war ich so ein bisschen aufgedreht und aufgeregt und man muss ja dann im Krankenhaus bleiben. Und ja, dann. Ja, ich habe es früh um 11 rumgekriegt und um 18 Uhr, weiß ich noch, hat mein Mann dann nochmal was zu essen besorgt. Und ich habe mit meiner kleinen Schwester telefoniert und sie hat dann irgendwann gesagt, du sagst gar nichts mehr. Und da war mir bewusst, okay, irgendwie veratme ich gerade schon Wehen und es wird gerade heftiger. Und dann musste ich auch auf Toilette und dann kam es oben und unten einmal überall raus und der Kreislauf hat einmal verrückt gespielt. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so ist ziemlich klar, also. Unsere Maus macht sich heute Nacht auf den Weg zu uns und du musst jetzt hier bleiben. Und dann sind wir runter zur Anmeldung. Und da kamen dann die Wehen schon so regelmäßig, dass ich dann nicht mehr die Treppe hochlaufen konnte. Und dann haben wir im Kreißsaal geklingelt und die meinten, ah, was machen Sie denn hier? Wir haben noch gesagt, Sie sollen erst kommen, wenn es richtig losgeht. Und da habe ich gemeint, ja, ich glaube, es geht los. Und da hatten sie aber keinen Kreißsaal frei. Und dann haben sie uns an CTG angeschlossen und haben gesagt, na ja, die Wehen sind jetzt schon ziemlich eng beieinander, aber Muttermund dürfte noch nicht viel passiert sein. Und als sie nach Muttermund geschaut haben, ist dann die Fruchtblase geplatzt und 2,5 Stunden später war die Wilma da. Also die Zeitspanne zwischen der ersten Wehe und der Austreibungsphase, beziehungsweise dass unsere Tochter dann da war, waren 3,5 Stunden.
Okay, hattest du in der Zeit irgendwelche Medikamente, irgendwelche
Nein,
Schmerzmittel?
nein,
Gar nicht.
gar nichts.
Okay. Und weißt du noch, in welcher Position du warst, als Wilma dann kam?
Ja, also so in Rückenlage angestellte Beine und das Beinteil war so ein bisschen tiefer gestellt, also so zweietagig quasi und der Rücken ein bisschen erhöht.
Okay. Und wie war es dann, als sie rauskam? Konntest du sie gleich zu dir nehmen?
Nee, bei der Wilma, die haben sie, also sie haben, ich weiß, dass ich sie dann unten gesehen habe, wie sie zwischen meinen Beinen lag und dann haben sie sie so ein bisschen abgerubbelt, weil sie auch nicht gleich geschrien hat. Das ist auch das Einzige, was danach in dieser Skala eben ja, die Sauerstoffsättigung am Anfang nicht ganz so gut war, aber das hat nur ein paar Sekunden oder für mich waren es Sekunden, vielleicht waren es auch Minuten, dass das wieder alles im Normbereich war. Und mein Mann hat sie dann auch ziemlich schnell abgenabelt. Also so war es für mich vom Empfinden her. Und Dann haben sie sie mir auf die Brust gelegt und ich habe sie dann auch angelegt. Aber da war bestimmt schon 10 Minuten, Viertelstunde vergangen. Vorher hat die Hebamme sie irgendwie begutachtet. Und ja, dann waren die Hebammen ziemlich lange weg, weil die anderen Kreissäle eben auch alle voll waren. Die hatten für uns dann extra nochmal einen freimachen müssen, weil es bei mir so schnell ging. Und als die Hebammen, die kamen dann erst eine Stunde, zwei später wieder. Und dann in der Zeit ist die Wimmer ziemlich kalt geworden, weil sie halt nur auf meiner Brust lag, ein bisschen zugedeckt. Und da haben sie sie dann als allererstes gebadet, damit sie eben wieder warm wird und ja, gebadet, sauber gemacht, gewogen, alles, was dann da so dazugehört hat. Ja, das ist so das Wesentliche, woran ich mich noch intensiv erinnern kann.
Wie lange warst du dann noch im Krankenhaus und hast du Wilma gestillt?
Im Krankenhaus war ich dann noch 3 Tage, weil wir die O2 noch mitmachen wollten im Krankenhaus. Das Stillen ist ziemlich holprig angelaufen, was vor allem im Krankenhaus lag, weil sie der Meinung waren, wenn nicht gleich was kommt, dann muss ich halt regelmäßig abpumpen, damit was kommt. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht hinterfragt habe, was ich jetzt sehr kritisch also ansehe, weil das einfach für uns sehr viele Schwierigkeiten dann im Nachhinein gemacht hat, weil die Milch sich einfach nicht richtig eingestellt hat. Aber ich habe die Wilma dann 27 Monate gestillt, also bis nach ihrem zweiten Geburtstag.
Okay. Wie war dann dieses Wochenbett für dich, das oder das nach Hause kommen mit Baby als junge Mutter?
Das war für mich sehr aufregend, weil ich immer so dachte, na ja, das wird schon alles und alles schön und alles gut. Mein Mann hat zu dem Zeitpunkt noch voll studiert, weil er gesagt hat, wenn die Kleine jetzt kommt, dann will er jetzt seinen Master schnell fertig kriegen. Also seinen Bachelor hat er erst abgeschlossen gehabt dann während der Schwangerschaft und dann wollte er seinen Master direkt dranhängen, damit er schnellstmöglich fertig ist. Und dadurch war er aber nicht zu Hause, sondern ich war mit Kind allein zu Hause. Also er hat uns dann nach Hause gebracht und am nächsten Morgen ist er direkt wieder los. Musste auch relativ weit fahren zu seinem Studienstandort. Und ja, meine Mama hat nach mir geguckt, das weiß ich noch. Sie war dann da, aber sie hat auch irgendwie so das Gefühl gehabt, sie will uns eigentlich so ein Stück weit alleine lassen, damit ich mein Kind erst mal kennenlernen kann. Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt eher so dieses Gefühl von ein bisschen alleine sein. Das weiß ich noch, dass ich lange gebraucht habe, um mich so damit wohlzufühlen, dass ich jetzt mit meinem Kind da so alleine bin. Ja, dann die Hebamme war, so wie viele Hebammen wahrscheinlich, einfach auch sehr gefragt und sehr überfordert. Also wenn ich sie angerufen hat, hat es auch sehr lange gebraucht, eine Rückmeldung zu bekommen und so weiter. Was sehr gut funktioniert hat, war, dass sie mich bei dem Stillen unterstützt hat, weil ich halt einfach diesen Milchüberschuss hatte und da wirklich starke Probleme. Also ich hatte einen wahnsinnig großen Busen dann dran und es war auch sehr heiß und ja, war schon eher eine Mastitis, die sich da innerhalb der ersten 2 Tage dann da gebildet hat, einfach durch dieses Übersteuern der Pumpe, also dass die Milch dann einfach überproduziert hat. Und da hat mir meine Hebamme, also hat mich sehr stark unterstützt und kam dann da eben Sonntagabend, als wir wieder zu Hause waren, und hat meine Brüste ausgestrichen, weil ich die hätte nicht anfassen können, weil es so weh getan hat. Also so in der Hinsicht hatte ich da schon Unterstützung und auch meine Mama hat immer gesagt, bleib am Ball, gerade mit dem Stillen. Aber ich weiß noch, dass für mich, dass mir nicht bewusst war, dass ich so einen hohen Blutverlust nach einer Geburt haben kann oder habe, dass mich das sehr stark beschäftigt hat, weil ich immer dachte, na ja, klar, Lochialfluss und man soll achten darauf, dass da was kommt, dass da kein Lochialstau entsteht und so weiter. Aber ich weiß noch im Krankenhaus, dass ich am zweiten Tag dann, also der Tag nach der Geburt quasi, einen riesengroßen Gewebeklumpen hatte, der dann da in der Binde lag und ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwas, jetzt, das stimmt irgendwas nicht. Weil das nie vorher in einem Geburtsvorbereitungskurs oder in einem Buch oder sowas thematisiert wurde, was jetzt eigentlich richtig und was falsch ist, obwohl dieses richtig und falsch ja auch nicht stimmt, aber also ich hatte halt keine Vorstellung davon,
Kannst du
was.
ganz kurz quantifizieren, wie groß der war?
Ein bisschen mehr als handgroß. Also so
Also handtellergroß oder richtig handgroß?
handgroß. Also wirklich, das war ein richtig großer Klumpen. Ja. Also ich hatte, also es ist so ein bisschen in meinem Kopf, also ich meine im Nachhinein, also ich habe eine medizinische Grundausbildung, resizieren und so weiter, es war so ein halber Leberlappen am Ende, so von der, wirklich, also es war schon, wahrscheinlich ist da wirklich nochmal irgendwas mit abgegangen, was vielleicht in der Nachkontrolle auch aufgefallen wäre, wenn es nicht abgegangen wäre oder so. Auf jeden Fall hat mir das Gedanken gemacht und ich habe das dann tatsächlich auch kurz aufgehoben und habe das der Schwester gezeigt und die hat mich dann besänftigt, hat gesagt, das ist vollkommen normal, alles gut und so weiter, wo ich mich aber im Nachhinein immer gefragt habe, ob das allen Frauen so klar ist, also ob denen es allen so geht wie mir oder ob ich da einfach in dem Moment unaufgeklärt drüber war. Ja.
Wahrscheinlich wissen es viele nicht, deswegen habe ich nochmal so nachgehakt, wie groß der
Ja,
ist, weil ich erinnere mich
ja.
auch nach meiner Geburt, ich glaube das zweite Mal, als ich aufgestanden bin nach dem Kaiserschnitt, hat mich die Hebamme noch mit in die Toilette begleitet und da kam auch, also nicht ganz Handteller, also ich würde sagen doch Handteller groß ungefähr war
Ja.
mein Klumpen. Und ich war auch, dachte nur, was ist das jetzt? Und die
Ja.
Hebamme hat das ganz lässig aufgewischt und hat gesagt, alles gut, passt schon. Und dachte, okay, gut, so groß können diese Klumpen also sein.
Ja, genau. Also beim zweiten Kind war es auch nicht, also nicht mal ansatzweise so groß, da hatte ich auch einen Klumpen, aber der war nicht so groß. Und bei der ersten, das war wirklich, dass ich mir da richtig Gedanken gemacht habe, ob ich da jetzt lieber nochmal zur Nachkontrolle soll oder ob ich das der Ärztin sagen soll oder irgendwas. Und die haben alle gesagt, nee, das ist vollkommen normal und so weiter. Wo ich so dachte, das gehört eigentlich meiner Meinung nach in den Geburtsvorbereitungskurs, dass man sich da einfach keine Sorgen und keine Ängste hat. Also was ist da, was ist okay aus physiologischer Sicht und was ist eben vielleicht pathologisch. Ja, und genauso ist es eben auch mit dem Lochialfluss bei mir gewesen, dass ich dann angefangen habe, dann doch mal meine Bücher rauszukramen oder mir da irgendwas im Telefon zurechtzulesen, weil da eben auch nicht so richtig drüber gesprochen wurde. Also zum einen waren die Binden, die ich mir vorher besorgt habe, viel zu klein, weil ich immer so gedacht habe, ja, das ist wie so die normale Regel, aber das war gar nicht so. Also bei mir war das beim ersten Kind tatsächlich auch noch viel stärker als beim zweiten. Und zum anderen, ja, auch überhaupt, dass man sich dann auch wohlfühlt mit den Slips, die man sich vorher besorgt hat oder nicht besorgt hat oder ähnlichem. Das war alles so Themen, die hat unsere Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs nicht angesprochen. Also klar hat sie gesagt, guckt da halt, dass ihr nicht unbedingt, dass ihr euch vielleicht was vorher kauft, aber ja, dass es da wirklich um Bequemlichkeit geht und dass man sich damit wohlfühlt im Sinne dessen, dass es bequem ist, dass da eine große Slip-Einlage reinpasst, dass man sie danach vielleicht auch wegtun kann, weil sie halt wirklich auch nicht nur die Slip-Einlage, sondern auch der Slip halt voller Blut sein kann und eben wie auch immer, dass das war mir jetzt halt, vielleicht war ich auch einfach so jung, dass mir das nicht bewusst war, aber das war mir nicht klar so.
Wie lange hat denn der Wochenschluss bei dir angehalten?
Der war bei der ersten sehr lange. Also bestimmt 3 Wochen so, dass es wirklich richtig geblutet hat. Das war auch so, dass die Hebamme dann da noch 2, 3 Mal nachgefragt hat. Und dann ist es so langsam ausgeebbt, aber so, dass es wirklich dann vorbei waren 7 Wochen, glaube ich. Ja. Und dann hatte ich aber auch ein Dreivierteljahr meine Periode nicht. Also die ist dann auch sehr lange ausgeblieben, was wahrscheinlich auch im intensiven Stillen lag. Ja.
Und gut, Dreivierteljahr ist Ansichtssache, ob das jetzt lang oder kurz
Ja,
ist.
ist richtig, genau.
Okay. Wie ging es dann für dich weiter? Wie du hast schon angesprochen, eigentlich hatten du und dein Partner gedacht, ihr werdet irgendwie auch ein bisschen die Welt erkunden. Aber er hat erstmal noch seinen Master zu Ende gemacht. Wie waren dann so die nächsten Jahre bis zum zweiten Kind?
Ja, also, ich wollte ja die Ausbildung zur Hebamme beginnen, hatte auch einen Ausbildungsplatz, der wäre allerdings in Erlangen gewesen. Das wäre von hier aus eine ganze Ecke Fahrt gewesen. Und mein Mann hat damals noch in Schmalkalden studiert. Das sind so 2,5 Stunden Fahrtunterschied, was definitiv mit Kind nicht drin gewesen wäre. Dann habe ich mich nach einem neuen Ausbildungsplatz als Hebamme erkundigt, hätte auch einen in Erfurt gehabt, was näher dran gewesen wäre. Aber habe mich dann dafür entschieden, weil die dann im Vorstellungsgespräch schon gesagt haben, dass ich mich halt auch gerade im ersten Ausbildungsjahr viel auf Nachtschichten und so weiter einstellen muss. Dass ich gesagt habe, mit Kind kann ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Und habe mich dann umorientiert und habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, was erstmal eine rein schulische Ausbildung ist und keine Schichtdienste beinhaltet. Und die habe ich angetreten, da war meine Tochter 7 Monate alt. Die ist relativ zeitig dann eben in die Kindertagesstätte gegangen, in die Krippe. Und das Gute war aber, dass ich Schule maximal 7 Stunden am Tag, 6 Stunden am Tag hatte. Und wenn ich dann im Praktika war, das waren aber auch immer nur so 6 Wochen am Stück, dann war das halt, ja, dann ist das schon ein 8-Stunden-Tag mit Fahrerei, 10-Stunden-Tag gewesen. Das waren so die anstrengenden Parts. Aber da haben wir einfach das Glück gehabt, dass unsere Eltern uns da sehr unterstützt haben und ja, uns geholfen haben und den Babysitter übernommen haben. Genau, und
Und da habt ihr einfach das Glück, dass ihr im ehemaligen Osten wohnt,
ja, auf jeden
und da
Fall.
die Kinderbetreuung von
Auf
klein
jeden
an
Fall, genau.
besser ist als in den westlichen Bundesländern in Deutschland.
Ja, genau. Und dass wir damals gesagt haben, wir bleiben in der Studentenstadt. Also wir haben damals noch in Ilmenau gewohnt, was einfach den Vorteil hatte, dass die Universität direkt eine Kindertagesstätte hat für junge Eltern oder beziehungsweise auch für die Angestellten der Universität, die einfach schon ab 12 Wochen nimmt. Also das ist auch ein Angebot, was es sonst im Osten auch nur bedingt gibt. Ja.
Das ist gut, ja. Das heißt, du warst dann, wie alt war dann deine Tochter, als du deine Physiotherapeutinnenausbildung beendet hast?
Als ich sie beendet habe, war sie 2,5 bis 3. Nee, 3 war sie. 3.
2, okay. Und wann fingen dann die Planungen für das zweite Kind an, oder war das auch eine Überraschung?
Das war auch eine Überraschung. Also, also für mich war immer klar, ich möchte 2 Kinder. Für meinen Mann, das war so, das erste Kind war nicht geplant und wenn es passieren soll, dann kommt es halt noch ein zweites, aber ja, es war nie so, dass wir jetzt aktiv gesagt haben, ich verhüte mit irgendwelchen hormonellen Mitteln oder so, sondern ich habe das immer versucht, natürlich mit Zyklusüberblick und so weiter. Und was für mich ganz klar war, dass ich die Ausbildung beenden will. Ja, und dann bin ich im Oktober von meinem zweiten, nee, letztes, also Beginn letztes Ausbildungsjahr bin ich schwanger geworden mit meinem zwei, nee, mit, also mit dem Kind dazwischen. Das war aber eine Fehlgeburt. Das war für mich eine sehr emotionale Phase. Da hatte ich einfach das Glück, dass Corona da gerade war und ich alles im Zuhause gemacht habe, also die ganzen Unterrichtseinheiten via Zoom stattgefunden haben und ich nicht in der Schule sein musste und dadurch keine Ausfälle hatte, weil ich mit der zweiten Schwangerschaft wusste ich dann in der 7. Woche, dass ich schwanger bin und habe aber in der 9. Woche dann Blutung bekommen. Da war allerdings dann noch so ja, eine Fruchthöhle und auch ein Herzschlag zu sehen und meine Gynäkologen gesagt, ja, machen Sie einfach ein bisschen ruhig, ich schreibe es jetzt krank und dann guck mal, wie sich das entwickelt. Und das hat sich 2 Wochen lang gezogen, immer wieder mit Untersuchungen dazwischen, weil die Blutungen halt nicht aufgehört haben. Und es war aber immer ein Herzschlag zu sehen und es war so ein bisschen so ein Kämpfen innerlich. Und dann in der 11. Schwangerschaftswoche ist dann abgegangen. Also auch ohne Ausschabung, einfach so. Ja, aber das war eine sehr emotionale Phase. Und irgendwie haben mein Mann und ich uns danach gebraucht und dadurch bin ich auch sehr schnell wieder schwanger geworden, ohne dass ich das jetzt beabsichtigt hätte. Aber irgendwie ist es so passiert und irgendwie war es auch richtig so. Genau. Und dann war mir also das war dann Dezember der Abgang und im Februar, also im Januar ging es mir dann einfach nicht gut. Das habe ich dann auch so auf diesen Abgang, auf den Abort geschoben und habe gesagt, gut, dann ja, muss der Körper sich jetzt wieder umstellen und so weiter. Da war ich halt auch viel müde, viel traurig. Ja, so diese, ja, was halt so dazugehört. Und im Februar kam dann aber richtig schlimme Übelkeit und Erbrechen dazu. Ja, dann kam die Übelkeit zu diesen Symptomatiken und dass die Regel nicht wieder eingesetzt hat. Und die Gynäkologin hat halt gesagt, dass ich sie nach 8 Wochen nochmal kontaktieren soll, ob dann alles in Ordnung ist und so weiter, weil es ja auch keine Ausschabung gab. Und da bin ich dann wieder hingegangen, habe gesagt, dass die Regel halt nicht eingesetzt hat und dass es mir auch so ein bisschen komisch ist. Und da hat sie dann geschaut und hat gesagt, dass ich wieder schwanger bin. Genau. Und das war ein sehr emotionaler Moment, weil ich damit so überhaupt nicht gerechnet habe irgendwie, weil ich das alles so auf den Abort geschoben habe. Aber irgendwie war die Freude umso größer. Ja, da wieder ein kleines Leben in mir zu haben.
Nur noch mal ganz kurz zusammenfassend: Du hattest den Abort, hattest dann keinen Zyklus, aber
Genau.
einen Eisprung.
Ja.
Also du hattest keine Blutung, aber du hattest den Eisprung, das heißt ein beginnender Zyklus, und dann bist du daraufhin gleich wieder schwanger geworden.
Genau.
was auch passieren kann.
Ja, womit ich aber nicht gerechnet habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Du hattest ja erwähnt, du warst wieder im letzten Ausbildungsjahr, also wieder kurz vor Schluss.
Genau, ja.
Wie ging es dir in dieser Schwangerschaft? Und ja, wie war auch die emotionale Lage zu denken, okay, jetzt schließe ich gerade wieder was ab und kann dann nicht beruflich durchstarten?
Ich habe irgendwie so gedacht, irgendwie braucht mein Körper das. Also irgendwie auch vielleicht brauche ich das, um mich im Prüfungsstress, also weil ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch eigentlich und vielleicht brauche ich das, um einfach gut in meinen Prüfungen zu sein. Und dass mich das vielleicht auch ausbremst, dass ich wieder schwanger bin und mich eben da nicht so extrem ins Lernen reinstürze, sondern eben auch auf mich und meinen Körper höre. Ja, aber irgendwie habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum ist das jetzt wieder so? Eigentlich wollte ich das das nächste Mal ganz in Ruhe angehen. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nee, es ist genau richtig so. Bei den Großen habe ich es hingekriegt und da war ich noch viel jünger und viel unerfahrener. Und jetzt haben wir in der Zwischenzeit haben wir ja noch ein eigenes Haus gebaut und haben einen festen Wohnort für uns festgelegt. Und mein Mann hat dann schon oder hat da schon ein Jahr lang festgearbeitet. Also eigentlich waren die grundlegenden Dinge viel besser als vorher. Und irgendwie habe ich so gedacht, ich schaffe das. Meine Schulleiterin damals in der Ausbildung hat auch gesagt, klar, wir kriegen das hin und wir finden da Lösungen und so weiter, weil das in, ja, als Physiotherapeutin auch immer nicht so einfach ist, mit, dass man gerade auch einen Prüfungsort findet, an dem man am Patienten gerade auch zu Corona-Zeiten seine Prüfung ablegen darf. Aber das hat alles geklappt und die größte, schwierigste Phase war dann tatsächlich so die letzten Wochen, die ich so aktiv vom ersten Trimenon mitgekriegt habe, weil die ja ex mit extremer Übelkeit und auch viel Erbrechen verbunden waren. Also das war so das von der Schwangerschaft, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat.
Ja. Im Hinblick auf die zweite Geburt, wie hast du dich vorbereitet? Was wusstest du, dass du vielleicht anders machen möchtest oder was wolltest du gleich behalten?
Was ich anders machen wollte, war, dass ich die Geburt diesmal aktiver noch miterleben wollte. Also bei der ersten war ich so, also bei meiner großen war ich so ein bisschen wie in einem Film gefangen, so vom Gefühl her. Da war es einfach nur im Kopf, ich mache das, ich kann das, die Natur hat das so geschaffen und ich ziehe das jetzt durch. Und beim zweiten war es dann eher so dieses, ich möchte irgendwie das Köpfchen spüren, ich möchte aktiv richtig dabei sein, ich möchte vieles für mich selber entscheiden. Ich möchte mich währenddessen bewegen. Ich möchte vielleicht auch Zeit haben für die Geburt und nicht dieses 3 Stunden ist alles durch, sondern halt mich auch mit den Wehen mitbewegen können und so weiter, weil das war bei der Großen irgendwie alles nicht so da. Und durch Corona sind aber so diese ganzen Geburtsvorbereitungssachen und sowas flach gefallen und mein Mann hat gesagt, ihm ist das auch nicht wichtig, er will das auch nicht, er braucht das jetzt beim zweiten nicht nochmal. Und ja, ich habe mit meiner Hebamme, also ich hatte dann eine andere Hebamme, weil wir dann ja an einen anderen Wohnort gezogen sind, nochmal zusammengesessen vorher und kurz drüber geredet. Und das war es eigentlich, was ich so an Vorbereitung gemacht habe. Und dann, nachdem die ganzen Prüfungen und so weiter durch sind, habe ich so für mich selber mir so ein bisschen vorgestellt, was wünsche ich mir eigentlich von der Geburt, was. Ja, welche Momente möchte ich intensiv miterleben? Was bedeutet eigentlich das Auspulsieren der Nabelschnur? Was hat das für Vor- und Nachteile? Was möchte ich mit der Plazenta machen? Also so diese Themen, mit denen sich viele Frauen halt während der Schwangerschaft auseinandersetzen, die kamen dann so in den letzten 8 Wochen meiner Schwangerschaft dann so hoch. Und da habe ich dann halt auch so eine Art Also ich würde es nicht Geburtsplan nennen, weil so habe ich es auch extra nicht als Überschrift genannt, sondern eher so ein Geburtswunsch habe ich es genannt.
Präferenzen, sage ich gerne.
Genau, ja, genau. Und habe da eben so drauf geschrieben, was ich mir so vorstelle und was ich mir so wünsche. Und das habe ich dann auch im Kreissaal, im Krankenhaus, wo ich entbunden habe, eben auch hingegeben. Und die hat mich angeguckt und hat gesagt, das ist doch alles vollkommen klar. Und ich müsste das ja nicht draufschreiben, weil für sie, ja, bei ihr läuft es nie anders. Ich gesagt habe, das ist schön, weil bei meiner ersten Geburt ist es anders gelaufen. Aber tatsächlich ist es dann bei der zweiten Geburt auch alles so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war alles so möglich, ohne dass ich da jetzt hätte nochmal extra Wert drauflegen müssen. Ja.
Kurze Frage noch, bevor wir dann zur Geburt kommen. Hattest du durch deine Physiotherapie-Ausbildung vielleicht auch nochmal einen neuen Blick auf Schwangerschaft? Und gerade was so das Becken angeht, hast du da vielleicht Dinge anders gemacht als in der Erstschwangerschaft, beziehungsweise seid ihr überhaupt in deiner Ausbildung viel auf die Physiologie des Beckens und der Geburt eingegangen?
Wir haben es angeschnitten, aber leider ist das ein Thema, was in der Ausbildung einfach auch aus Zeitgründen sehr kurz gefasst wird. Vielleicht auch aus den Gründen, dass viele Therapeuten und vor allem leider auch unser physiotherapeutisches Gesetz, was es immer noch gibt, eben nicht diesen Augenmerk auf Becken, Schwangerschaft und Geburt setzt, beziehungsweise überhaupt den Beckenboden ganz außer Acht gelassen, ob Schwangerschaft oder ja, ob einfach so der Beckenboden, den jeder Mensch hat und der auch bei jedem Mensch anders gegeben ist, im Sinne der Kraft oder auch Entspannung oder ja, was halt so ein Muskel alles kann. Und ich konnte mir in der Schwangerschaft durchaus helfen durch mein Wissen. Also ich hatte in der Ausbildung dann schon kinesiologisches Taping als Weiterbildung gemacht und ja, habe mir halt da selber weiterhelfen können und habe halt auch so meine Übungen gekannt und wusste halt auch, was passiert mit dem Becken in der Schwangerschaft, gerade auch aus knöcherner Sicht, und konnte da so ein bisschen gegensteuern. Aber der Beckenboden an sich ist ein Thema, was in der Ausbildung tatsächlich sehr mangelhaft, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und deswegen kam die Beschäftigung damit erst nach der Schwangerschaft dann ganz intensiv. Weil mir eben auch so bewusst geworden ist, dass ich darüber sehr wenig weiß und ich mit dem, was meine Hebamme mir dann da so nahegelegt hat, überhaupt nichts anfangen konnte und da sehr unzufrieden war. Aber in der Schwangerschaft eher wenig.
Ja, ich muss sagen, wenn du mir das erzählst, ist es irgendwie so zwei Reaktionen. Zum einen schockiert es mich, dass das in der Ausbildung immer noch so wenig Thema ist, was dann auch erklärt, dass es sehr schwierig ist, eine Physiotherapeutin nach der Geburt oder in der Schwangerschaft und nach der Geburt zu finden, die wirklich spezifisch auf den Beckenboden eingehen kann. Und für alle, die jetzt zuhören und die nicht mal wussten, dass es sinnvoll wäre, vielleicht in der Schwangerschaft eine Physiotherapeutin mal zu besuchen, sucht euch jemand mit der Spezialisierung auf Gynäkologie und Schwangerschaft. Es gibt sie. Sie sind manchmal etwas schwer zu finden. Und andererseits habe ich das Gefühl, es beruhigt mich auch zu hören, dass nicht mal du, die eine Physiotherapeutenausbildung hattest, nein, beruhigen ist das falsche Wort. Es schockiert mich. Und andererseits denke ich, okay, es nimmt so ein bisschen den Druck raus für mich und andere Frauen zu denken, wir müssten alles über unseren Beckenboden wissen, weil letztendlich ist es ja so leider, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt immer so, es ist die Verantwortung der Frauen, sich darüber zu informieren, wo es eigentlich ein medizinisches System geben sollte, das uns
Genau.
diese Informationen gibt.
Der Meinung bin ich auch voll und ganz, nicht nur für Frauen, sondern eigentlich für alle, weil ich merke es bei meinen Kindern, da gibt es auch ganz viele Dinge bei ihrem Beckenboden schon, den wir ganz oft auf psychologische Hintergründe setzen. Und wenn ich aber meine Tochter dann ein Stück weit therapiere, auch mit Problemen mit der Miktion oder ähnlichem, dass man dann eben merkt, okay, da ist auch physiologisch. Ich meine, wenn man auf den Steiß fällt, dann macht das auch was mit unserem Beckenboden. Und das ist ein Thema, das sowohl bei Therapeuten als auch bei Ärzten, als auch bei anderen medizinischen Fachberufen ist es leider sehr weit hinten angegliedert. Und da bin ich tatsächlich gerade beruflich dabei, das ein bisschen in Schwung zu bringen und vorwärts zu bringen, weil ich da sehr große Defizite leider sehe, vor allem bei
Ja.
uns. Das ist tatsächlich wieder ein Phänomen im Osten. Der nächste Beckenbodenzentrum oder nächste spezialisierte Therapeuten, den es hier geben würde, müsste ich über 100 Kilometer fahren. Also das ist noch weniger angesiedelt oder noch weniger Therapeuten als im Westen oder in den alten Bundesländern.
Dann, ja,
Ja.
wow. Schockierend. Und ich hoffe, dass du dich spezialisierst und dann den Frauen in deinem Umfeld in Zukunft helfen kannst.
Das hoffe ich auch.
Ja. Ja, ich habe gerade das Gefühl, ich könnte da jetzt, könnten wir jetzt bestimmt eine Stunde drüber reden, über den
Ja,
Beckenboden und auch
ne?
bei Kindern. Vielleicht erzähle ich das
Stimmt.
noch kurz, weil ich glaube, viele machen sich auch wirklich dann nicht bei Kindern die groß Gedanken drüber. Bei mir ist es jetzt so, mein Kind ist jetzt fast 3. Wir sind jetzt gerade dabei, dass er bald wahrscheinlich die Windel nicht mehr brauchen wird und auf Toilette geht. Und da fängt er schon an beim Stuhlgang, also beim
Ja.
Kacken, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Dieses, ich sag mal, dieses Bild, was wir immer haben von auf dem Klo sitzen, Stuhlgang rauspressen, dieses so alles Quatsch. Krampft sich zusammen. Ja. Genau, und das und sozusagen das kenne ich halt auch immer wieder, wenn man sich irgendwelche Videos vielleicht anschaut von Leuten, die irgendwas zum Potty-Training erzählen, dieses jetzt mach doch. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen, dass der Beckenboden sich entspannt, um sich zu öffnen.
Genau.
Und der Beckenboden, ich sage das in meinen Yoga-Klassen immer gerne, auch gerade in Hinsicht auf die Geburt, beziehungsweise man kann es immer schön beim Stuhlgang üben, weil es ein ähnliches Prinzip ist. Der Beckenboden ist eine Tür, die sich öffnen soll, die aber nicht drückt. Also, wenn ich eine Tür aufstoße, dann gebe ich den Druck auf die Tür, um die Tür zu öffnen. Aber ich bin nicht die Tür selber, die sich öffnet. Ja? Und so erkläre ich das immer meinen Schwangeren. Und da kann man halt schon anfangen, wenn man mit seinem Kind gerade dabei ist, die Windel abzugewöhnen. Wie spricht man mit seinem Kind darüber, wie man kackt? Ja, wie macht man es auch selber? Wie macht man das vor? Die Kinder schauen ja zu.
Ja.
Und wenn wir selber immer auf dem Klo sitzen und Verstopfungen haben und drücken, dann werden sich die Kinder das abschauen. Und gerade auch bei Verstopfungen können Physiotherapeuten, die auf den Beckenboden spezialisiert sind, helfen.
Ja, auf jeden Fall. Und eben auch nicht nur durch die Bauchmassage, so Observationsbehandlung, so aus dem Lehrbuch, weil das ist tatsächlich das, was man in der Schule lernt. Wir massieren den Bauch und dann wird die Observation wieder weg, also die Verstopfung. Aber ja, gerade auch, das ist das, was viele Hebammen eben ihren Leuten, ihren Schwangeren an die Hand geben. Beckenbodentraining ist Körperöffnung schließen, was totaler Schwachsinn ist, also weil wir einfach damit genau das verursachen, was dann wiederum die Probleme macht, wie Hämorrhoiden oder eben diese Verstopfung, diese Obstipation oder eben auch ein verspannter Beckenboden führt dazu, dass wir Urin verlieren unwollentlich. Also alle haben so das Gefühl von, wenn nach der Schwangerschaft ich einen Urinverlust habe, hat das immer was mit der Schwäche des Beckenbodens zu tun oder jetzt mal nicht mal auf die Schwangerschaft bezogen, sondern allgemein, sondern es ist auch ganz oft, dass wir einen Hypertonus, also eine zu hohe Spannung auf dem Beckenboden haben und deswegen eben das nicht vollends steuern können, dieses Lockerlassen und dieses Anspannen und eben dadurch auch oft Friktions-, also Wasserlassschwierigkeiten haben. Ja, aber das ist ein großes Thema.
Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge dazu separat.
Ja, sehr gerne.
Okay, dann jetzt die Geburt von deinem Sohn. Wann ging's los?
Der Emil, der, also das war dann auch schon, da war ich 9 Tage drüber. Und wir haben auch gesagt, wir lassen uns da jetzt drauf ein, zumal wir es bei ihm ja auch einfach so überhaupt nicht festmachen konnten, wann, wie groß und so weiter. Und gerade auch diese, also der errechnete Entbindungstermin war bei ihm so, dass sie den gefühlt bei jedem Ultraschall neu bemessen haben. Weil es dadurch, dass es ja keinen letzten Tag der Regel gab, haben die das halt immer an der Größe festgemacht. Und
ersten Tag der letzten Regel, nicht letzter Tag.
Ja, genau, ja. Erster Tag. Aber dadurch, gab es ja nicht trotzdem. Und deswegen haben die dann immer nur diese Bemessungen gemacht und die sind ja vollkommen unterschiedlich. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu bemessen. Und dadurch haben die das immer vor- und zurückdatiert und wie auch immer. Aber den Termin, den sie am Ende festgelegt haben, da war ich dann 9 Tage drüber und hatte dann einen Blasensprung beim Spazierengehen, beim Kastaniensammeln mit meiner großen Tochter. Ja. Und da habe ich dann so gedacht, toll, bei der Großen hatte ich erst Wehen und dann einen Blasensprung. So hätte ich es an sich auch gern wieder gehabt, weil ich wusste von meiner Mama, vom zweiten Kind, erst Blasensprung kann lange dauern, bis das Kind dann kommt. Und da hatte ich dann immer so dieses Gefühl von, ja, eigentlich will ich jetzt auch noch gar nicht ins Krankenhaus, sondern ich habe dann zu meinem Mann gesagt, gib mir mal deine Jacke, irgendwie ist meine Hose jetzt nass. Ich glaube, ich hatte einen Blasensprung. Ich glaube, wir laufen dann mal langsam heim. Und dann gucken wir mal weiter. Und mein Mann hat dann auf dem Weg nach Hause von dem Spaziergang schon angefangen, meine Schwiegergroßeltern anzurufen, die dann unsere Tochter übernehmen sollten und unsere Eltern und so weiter. Und ich habe gesagt, jetzt mach mal ruhig. Also ich spüre da noch gar nichts. Ich weiß nur, dass meine Fruchtblase eben gerade irgendwie, ja, da halt mehr ist, als sein sollte. Und mein Mann hat dann darauf bestanden, dass wir ins Krankenhaus fahren und ich wusste aber so intuitiv schon, dass die uns nicht nochmal heimlassen, also dass wir dann dort bleiben müssen. Und aufgrund der Corona-Regelung war eben auch klar, dass wenn keine Wehentätigkeit da ist, mein Mann wahrscheinlich wieder nach Hause fahren muss. Und wir hatten aber einfach das Glück, dass im Kreissaal nichts los war. Also es stimmt nicht. Es war außer uns noch eine Frau da und die haben vier Kreissäle. Und deswegen haben sie gesagt, mein Mann, wir testen ihn jetzt einfach und dann kann er erstmal da bleiben, auch wenn keine Wehen da sind. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, das war dann Abend und wir sind dann die ganze Nacht in dem Kreißsaal geblieben, weil es hat sich nichts getan. Und es gab dann nur die Option, entweder ich gehe unten auf Wochenbettstation und mein Mann fährt nach Hause oder wir bleiben jetzt gemeinsam im Kreißsaal. Und dadurch, dass wir zusammenbleiben wollten, ja, haben wir dann auf dem harten Entbindungsbett geschlafen. Also mein Mann hat gesagt, es waren die schlimmsten Rückenschmerzen seines Lebens. Ich weiß noch nicht, ob er sich das einbildet oder nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall eine lange Nacht. Und mein Mann ist dann frühest nochmal heimgefahren, um einfach nochmal 2 Stunden zu schlafen, weil einfach sich in der Nacht noch nichts getan hat. Und das war auch mehr so mit Augen zudrücken der Hebamme, dass sie dann gesagt hat, na, wenn sie jetzt nur nach Hause fahren und nicht nochmal einkaufen oder irgendwas, dann können sie auch nochmal nach Hause fahren und duschen und so weiter. Und da kam dann frühest in der Zeit, wo mein Mann nicht da war, kam dann die Oberärztin und die Hebammen dann zum Schichtwechsel und so weiter. Und die haben dann gesagt, na, wenn sich jetzt noch nichts getan hat, sind zwar noch keine 24 Stunden oben, aber wir würden sie jetzt gerne auf einen Kaiserschnitt vorbereiten. Da habe ich gesagt, nee, nichts ist. Also solange da nicht irgendwelche Indikationen gegeben sind, brauchen sie mich nicht auf einen Kaiserschnitt vorbereiten. Und da hat sie gesagt, gut, dann machen wir aber wenigstens eine Antibiotika-Prophylaxe. Und da hatte ich für mich vorher auch schon festgelegt, solange meine Entzündungswerte nicht erhöht sind, brauche ich keine Antibiotika-Prophylaxe. Habe das auch abgewählt, habe dann auch mit der Ärztin da auch auf ja, mit meinem medizinischen Hintergrundwissen argumentiert und habe gesagt, ich möchte gerne die ersten Entzündungswerte sehen und dann wegen mir bezahle ich die auch privat, das ist mir vollkommen egal, aber dann nehmen sie mir halt stündlich Blut ab, machen die Entzündungswerte, aber solange da nichts erhöht ist, geben mir kein Antibiotika. Und ja, da war sie ein bisschen mürrisch, aber es hat auch funktioniert.
Und musstest du es dann privat bezahlen oder haben sie
Nee,
es
musste
gemacht?
ich nicht. Die Hebamme
Gut.
hat sich auch hinter mich gestellt und hat gesagt, nee, das sieht sie auch so und solange es mir nicht schlecht geht und beim Kind nicht schlecht geht und so weiter, dann machen wir das jetzt so. Und ja, dann habe ich gesagt, ich hätte gern einen Wehencocktail, weil das beim ersten Kind eben so gut funktioniert hat, also das Rizinusöl. Und damit wir einfach so ein bisschen vorantreiben. Also ich war in der Nacht mit meinem Mann ganz oft um das Haus spazieren. Also wir sind die ganze Zeit runden ums Haus gelaufen und haben uns noch überlegt, wie unser Sohn eigentlich heißen soll, weil wir uns da nie einig wurden. Aber da ist halt irgendwie nichts passiert. Und dann sind wir tagsüber halt dann die ganze Zeit durchs Haus gelaufen. Treppe hoch, Treppe runter, damit halt irgendwie was losgeht. Und da habe ich dann auch den Wehencocktail gekriegt, der nicht mal ansatzweise so gut geschmeckt hat wie im anderen Krankenhaus. ja, aber damit ist es tatsächlich dann auch losgegangen, weil zum Mittag konnte ich dann schon nicht mehr so richtig was essen. Da war mir dann schon so ein bisschen komisch. Und dann ist es auch wieder im Bauch rumgegangen, aber da halt ohne Erbrechen halt Durchfall gekriegt und ja. Und damit haben dann auch schon so langsam so ziehende Wehen, noch nicht so wie bei der Großen, also nicht so dieses aktive, aber so ziehende Wehen angefangen. Und dann bin ich in dem Raum die ganze Zeit rumgetänzelt und sowas und habe so verschiedene Positionen ausprobiert. Und die Hebamme hatte mir dann nochmal so eine Aromatherapie angeboten, hatte mir so ein bisschen was Aktivierendes gegeben, weil ich eben halt auch lange nicht geschlafen hatte und nicht so richtig fit war. Und hat dann nochmal Homöopathie. Also ich hatte insgesamt viermal Schichtwechsel in der Zeit und jede Hebamme, die in der Schicht war, hat mir jedes Mal eine andere Homöopathie, Kombination angeboten und gegeben. und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, jeder hat so ihrs und in jedem Moment war es das Richtige. Auf jeden Fall hat die dann da Dienst hat, also als dann auch die Austreibungsphase angefangen hat, hatte mir dann noch Akupunkturnadeln gesetzt, erst so ein bisschen zum Runterkommen und Entspannen, weil der Muttermund sich dann nicht weiter geöffnet hat. Er hat dann so ein bisschen stagniert bei 4 Zentimetern. Und dann später in der Austreibungsphase hat sie nochmal welche am Arm und am Fuß gesetzt, um einfach dann mich wieder zu aktivieren eigentlich. Also das erste war eher Entspannung und das zweite war es dann wieder so ein bisschen, damit ich wieder aktiv dabei bin und nicht nur so müde rumhängen. Und ich weiß noch, dass ich unbedingt irgendwie in einer aufrechten Position, am liebsten irgendwie im Stehen oder auf dem Gebärhocker oder im Vierfüßler oder irgendwie so entbinden wollte und das alles ausprobiert habe und die Hebamme dann nochmal palpiert hatte und nochmal geguckt hatte und gemeint hat, sie legen sich jetzt mal auf die Seite, weil ich habe das Gefühl, dann ist es für sie und auch ihr Kind leichter, einfach von der Kopfposition, wie sich mein Sohn halt in meinem Becken eingestellt hatte. Und das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Und dann hat aber bei ja, so ungefähr 6 Zentimeter, nochmal der Muttermund komplett resigniert. Also der wollte dann nicht weiter aufgehen. Und da hat sie dann angefangen, so ein bisschen Stress zu kriegen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum, aber das hat man so gespürt. Da kam dann auch die Ärztin dazu und dann wollte sie ein Zöpfchen holen, um das so ein bisschen zu entspannen. Und als sie kam, hat dann schon die Ärztin gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr einführen, wir müssen halt jetzt einfach zusammenpressen. Und da hat die Hebamme dann mit ihren Fingern den Muttermund beim Pressen auseinandergezogen. Ich weiß noch, das waren so mit die schlimmsten Schmerzen. Und die Ärztin hat mich dann auf dem Rücken gedreht, das eine Bein so hochgenommen und dann auf dem Bauch noch kristallert. Aber für mich war das in dem Moment tatsächlich eher erleichternd, weil es eine Hilfe war. Ja, und dann waren es im Endeffekt beim Großen dann auch wieder von der ersten aktiven Wehe bis dass er dann da war, auch ein relativ kurzer Zeitraum von, ich weiß noch, ich habe gegen 19 Uhr habe ich noch mal so aktiv auf die Uhr geguckt und 21 Uhr 23, glaube ich, steht da, dass er geboren wurde. Ja.
Okay, aber ich habe es
Und
gerade richtig verstanden. Die haben dann bei 6 Zentimeter Muttermundöffnung dich angeleitet zu pressen und den Muttermund manuell geöffnet. Und was war da der Grund für?
dass sie gesagt haben, dass das Köpfchen schon so tief drinne sitzt und dass da halt dann, dass sie gesagt haben, da passiert was, aber das geht immer wieder auf und zurück quasi. Also ich glaube, es war halt so dieses, dass 6 Zentimeter so dieses Akt, also dass das Passive war, das, was die ganze Zeit da war und dass beim Pressen halt der Muttermund sich immer wieder aktiv mit geöffnet hat und halt ja, wahrscheinlich dann auch bei 9, 10, also 9 bis 10 Zentimeter war, aber dass sich das halt immer nicht aufgeblieben ist, sondern das ist halt immer wieder zurückgegangen. Ich glaube, das
Spannend,
erklärt
habe
es
ich auch noch,
besser.
ja, habe ich auch noch nie gehört. Spannend. Okay, als er dann da war, hast du ihn dir gleich nehmen können?
Ja, genau. Also das war wesentlich aktiver und schöner als beim ersten. Da habe ich ihn mir selber dann genommen und auf den Bauch gelegt. Und weiß noch, dass mein Mann dann auch das T-Shirt ausgezogen hat und sich zu uns so ein bisschen rangelegt hat. Und er dann halt ganz nah bei uns war. Und ich hatte halt auch gesagt, dass ich am allerliebsten warten würde, bis die Plazenta da ist und dann erst abnabe, wenn das wirklich auspulsiert ist. Und bei beiden kam die Plazenta immer mit kurzem Abstand. Also ja, es waren keine 5 Minuten, 15, also vielleicht 10 Minuten, dann war die Plazenta da. War auch immer kein großer Akt in dem Sinne. Und dann weiß ich noch, war die Plazenta da, mein Sohn lag dann auf mir und dann haben wir auch noch ziemlich lang die Nabelschnur dran gelassen. Und dann hatten sie uns ein Handtuch gegeben, damit habe ich ihn dann selber so ein bisschen abgetupft und zugedeckt und ihn dann direkt angelegt. Und beim Anlegen hat mein Mann dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Genau. Und dann waren die Hebammen so ein bisschen beschäftigt. Mein Sohn war angelegt. Und nach dem Anlegen haben sie erst dann gemessen und gewogen, aber gar nicht weiter irgendwie sauber gemacht oder gewaschen oder so wie bei der Großen, sondern das alles so dran gelassen. Und mein Mann hat ihn dann angezogen, mit auch diesmal mit unseren Klamotten, bei der Großen waren es damals auch die Krankenhaussachen. Und ja, dann sind die Hebammen auch draußen gewesen. Die Ärztin kam dann noch mal so ein bisschen zur Nachuntersuchung, aber da war auch alles in Ordnung. Und dann wollten mein Mann und ich eigentlich nach Hause, also wir wollten ambulant entbinden, weil das auch alles so super geklappt hat. Erst die Kinderärztin kam noch mal. Das hat aber auch einen medizinischen Hintergrund, weil meine Kinder und ich alle also ein Herzfehler ist falsch gesagt, wir haben einen genetischen Defekt quasi und dadurch Problematiken mit dem Herzen, die entstehen können. Das haben sie auch tatsächlich beide, aber zum Glück nicht stark ausgeprägt. Aber deswegen kam die Kinderärztin nochmal, hat ihn dann abgehört und hat da auch dann nochmal nach dem Puls und nach dem Blutdruck geguckt und so weiter. Und das war alles in Ordnung. Und dann hätten wir aber noch 3 Stunden dort bleiben müssen zur Überwachung, was so der normale Zeitraum ist. Also diese 5 Stunden nach der Geburt sind das, glaube ich, ambulant. Und dann wäre es mitten in der Nacht gewesen. Und dann haben wir gesagt, nee, dann bleiben wir hier bis morgen früh. Und sind dann auf Station. Und das war eigentlich auch sehr schön. Musste den Schwestern dann zwar so ein bisschen aktiv sagen, dass sie uns ein bisschen in Ruhe lassen sollen, weil ich halt irgendwie meine Ruhe haben wollte. Aber ja, also es hat dann am nächsten Tag noch lange gedauert, bis wir heim konnten, weil sie irgendwie dann angefangen haben, dann doch so ein bisschen Stress zu machen, dass sie gerne noch ein EKG schreiben würden und bei mir noch ein EKG schreiben. Und das war mir alles viel zu viel, das weiß ich noch. Ich habe dann so zu meinem Mann gesagt, warum sind wir gestern Abend nicht einfach nach Hause, weil ich auch unbedingt zu meiner großen Tochter wollte. Das war für mich auch so ein am allerliebsten, aber das gibt es bei uns im Osten leider sehr, sehr, sehr wenig, weil es die Hebammen nicht so richtig anbieten, ist eine Hausgeburt, aber das ja war halt einfach nicht möglich und wahrscheinlich bei uns auch im ländlichen Bereich halt nochmal zusätzlich problematisch, weil halt die Kliniken alle so weit weg sind. Ja, aber abends sind wir dann heimgefahren und da hat unsere Tochter dann mit den Großeltern und Abendbrot schon auf uns gewartet. Und dann haben wir die erste Nacht auch zu viert im Familien, also die zweite Nacht war das dann, aber die erste Nacht zu Hause im Familienbett verbracht. Das war sehr, sehr schön. Und dann am nächsten Tag ging der Alltagsstress weiter. Also die Große in den Kindergarten bringen. Mein Mann ist dann noch eine Woche zu Hause geblieben, um uns so ein bisschen zu begleiten und nicht gleich auf Arbeit zu gehen. Das war sehr schön. Meine Mama kam dann zwischendrin mal, aber so der restliche Besuch hat sich auch erstmal an Grenzen gehalten und hat dann kam, die kam erst so in der zweiten, dritten Woche postpartum. Ja, aber das war alles sehr schön, bis aufs Stillen. Das war wieder ein bisschen holprig, weil ja, meine Brustwarzen so entzündet waren. Also die waren unglaublich blutig. Das hatte ich bei der Großen nicht so. Das war beim zweiten irgendwie, da bin ich nicht, ja, bin ich nicht so richtig mit ihm zurechtgekommen, um da einen richtigen Weg zu finden. Da war ich auch wieder kurz vorm Abbrechen und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reiße ich mich zusammen. Ja, aber auch was, was ich an dieser Stelle an alle Mamas da draußen weitergeben möchte, wenn ihr immer wieder zu tun habt mit Brustentzündung, dann geht zu einem Physiotherapeuten oder zu einem Osteopathen und sagt dem das, weil ganz oft sind die Rippen blockiert, meistens von der Schwangerschaft, weil der Rippen, also der Brustkorb eben ja auch mit sich weiten muss und seine Richtung so ein bisschen verlagert oder eben auch durch die Haltungsveränderung, die Haltung beim Stillen und so weiter. Und wenn die erste, zweite Rippe, wenn das nicht richtig sitzt, dann sind die faszialen Strukturen, die da drumherum liegen und die eben auch um die anderen Gewebsschichten liegen, die drücken dann gerne die Milchgänge ab und dann hat man halt diese Problematiken, dass man dann Milchstau bildet und das Ganze sich zu Entzündungen und so weiter bilden kann, womit ich immer wieder zu kämpfen hatte. Und mir war das als Physiotherapeutin auch nicht gleich so klar. Und dann jetzt, also mein großer, also mein, nee, mein kleiner ist jetzt anderthalb und ich habe immer noch damit zu kämpfen. Ich stille auch immer noch. Und ich hatte das so alle 2, 3 Monate hatte ich eine immer wieder kommende Brustentzündung, dann auch immer mit Fieber und Schüttelfrost und allem, was dazugehört. Und dann habe ich das meinem Osteopathen gesagt, wo ich eigentlich wegen was ganz anderem war. Und er meinte dann, na, warum bist du nicht gleich hierher gekommen? Und er hat es behandelt und das ist jetzt 5 Monate her und seitdem war gar nichts mehr. Und auch dieser ziehende Schmerz, den ich immer mal beim Stillen hatte, der ist auch komplett weg. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja.
Danke, dass du das nochmal geteilt hast. Ich sitze hier und denke gerade wieder, ja, die Faszien.
Ja, genau.
Wenn das einfach weiter verbreitet wäre, das Wissen darüber, dann kann man es auch viel schneller behandeln.
Ja, genau. Das dachte ich mir in dem Moment auch. Und das ist halt auch irgendwie leider was, wo ich halt denke, dass eine Kooperation zwischen Ärzten, Hebammen und Therapeuten halt auch wieder ganz anders laufen könnte, wo solche Problematiken viel schneller aufgehoben werden. Weil mit meiner Gynäkologin habe ich zum Beispiel drüber geredet oder auch mit meiner Hebamme, aber die haben natürlich nicht dieses fasziale Hintergrundwissen, was damit reingehört oder auch so diesen Gesamtüberblick über ja, die Physiologie des Körpers. Was sie auch gar nicht müssen in dem Sinne, weil sie einfach andere Schwerpunkte haben. Aber ja, wo mir dieser Anstoß schon beim ersten Kind geholfen hätte und beim zweiten jetzt noch mehr. Aber ja, das Leben ist ein Lernprozess.
Absolut. Und ich hoffe, dass dadurch, dass du es jetzt geteilt hast, dass das vielleicht anderen Frauen hilft, die das
Ja,
jetzt hören.
das hoffe ich auch. Genau, und mit zwei Kindern tatsächlich, das ist das, was ich hier auch gerne nochmal teilen wollte, ist, dass ich immer gedacht habe, ja, ich binde die Große einfach immer bei allem ein und das haben wir auch sehr intensiv gemacht und wir haben auch ein sehr inniges Verhältnis. Aber die größte Problematik für mich war tatsächlich so in mir selber das Gefühl von, ich werde allem gerecht. Das hatte ich beim ersten Kind noch nicht so stark. Da ist es mir auch leicht gefallen zu sagen, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, jetzt nehme ich mir Zeit für meine Beziehung und für meinen Sport oder für Ähnliches. Und beim zweiten Kind, da war einfach noch jemand Zusätzliches, der auch seine Aufmerksamkeit und seine Liebe und so weiter wollte. Und das gehört ihm ja auch, also das steht ihm auch zu. Aber für mich hatte ich immer so das Gefühl, wie soll ich dem allen nur gerecht werden, weil meine Zeit wird deswegen ja nicht mehr. Und dieses Gefühl von, ich kann meiner Großen vielleicht nicht mehr das geben, was ich ihr jetzt fast 4 Jahre lang gegeben habe, weil ich das die Zeit jetzt einfach anders einteilen muss und deswegen vielleicht nicht jeden Abend mit ihr die volle Gute-Nacht-Geschichte lesen kann oder sie nicht jedes Mal zum Sport begleiten kann oder ja, so diese Dinge, die halt einfach dazugehören. Oder gerade am Anfang auch war ich ja einfach noch viel mehr mit mir, mit meinem Körper beschäftigt und auch mit meinem Baby, als mit meinem großen Kind, was alles schon kann oder macht. Und da bin ich tatsächlich so ein kleines bisschen in so eine, in Anführungsstrichelchen, Wochenbettdepression reingeraten, weil ich irgendwie immer so dann ins Heulen reingekommen bin, weil ich dachte, wie machen andere Mütter das? Wie geht das, allem gerecht zu werden und sich dabei immer vollends wohl zu fühlen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich einem Kind mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, dann vernachlässige ich das andere. Das ist ein Thema, also jetzt ist er 1,5 Jahre alt, woran ich immer noch arbeite, diesem Gefühl so, mit diesem Gefühl zu arbeiten, weil das immer wieder aufkommt, immer wieder da ist, wo ich mich mit anderen Müttern auch schon drüber ausgetauscht habe und die aber sagen, das Gefühl haben sie nicht so oder vielleicht, ja, also auch viele Mütter bei uns im Dorf, die 3, 4 oder 5 Kinder haben, wo ich immer gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, noch ein drittes Kind zu haben, weil da müsste ich ja noch mehr meine Zeit und meine Aufmerksamkeit und meine Liebe teilen. Also das ist was mich tatsächlich am allermeisten in meinem zweiten Wochenbett und auch jetzt als Mama sein mit zwei Kindern begleitet und beschäftigt und jetzt auch gerade wieder mit Berufseinstieg, wo ich denke, jetzt noch was anderem Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl ich ja jetzt eigentlich auch die Zeit für meine Kinder haben sollte und Liebe ist immer falsch, weil Liebe kann ich ihnen immer schenken, aber die Aufmerksamkeit und die Zeit, das ist tatsächlich so ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt. Ja.
Ja, danke, dass du das nochmal teilst. Ich meine, ich habe nur ein Kind, aber schon mit einem Kind finde ich es manchmal schwer, ihm gerecht zu werden mit all den anderen Anforderungen, die das Leben hat. Und ich glaube, dass das ein Thema sehr, sehr vieler Mütter ist, die zwei oder mehrere Kinder haben, dieses Gefühl, niemals genügend Ressourcen zu haben.
Ja. Ja, und das, also, weil das ist auch ein Thema, wo ich auch immer das Gefühl habe, in einem Geburtsvorbereitungskurs wird da wenig drüber geredet oder auch selbst in den Rückbildungskursen, die es bei uns leider auch viel zu wenig gibt. Ich habe das Ganze dann online gemacht und habe jetzt meine Trainerlizenz parallel noch zum Prä- und postnatalen Trainer gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mich da jetzt so ein bisschen drauf spezialisieren. Und habe da gemerkt, dass das auch da wird ganz viel über Self-Care und Me-Time und so weiter gesprochen, was ja auch unglaublich wichtig ist. Aber überhaupt Zeiteinteilung und sich auch gedanklich immer darauf einzustellen und einzulassen, für mehrere Kinder oder überhaupt für ein Kind da zu sein und eben auch gedanklich immer so in diesem es ist nicht falsch oder verkehrt, nur einem Kind mal die Aufmerksamkeit zu schenken oder auch nicht immer gleich den Gedanken zu haben, ich vernachlässige das andere Kind nur, weil ich das eine Kind gerade, also bei uns ist immer, also bei mir ist zum Beispiel ganz oft das Gefühl da, wenn ich einem Kind, weil es zum Beispiel schlecht geschlafen hat die Nacht oder weil es ihm gerade nicht so gut geht oder ähnlichem, es früher aus der Tagesstätte abhole und zu Hause dann Mittagsschlafen machen lasse und das andere Kind ist aber länger an der Tagesstätte, dann denke ich immer, ist das jetzt unausgeglichen? Oder eigentlich ist es ja, dass ich einfach dem einen Kind gerade mehr Aufmerksamkeit schenke und sage, es braucht gerade die Zeit mit Mama, die es halt in dem Zeitabschnitt haben kann, wohingegen dann nachmittags, abends einfach das Geschwisterkind mit da ist. Und eigentlich müsste ich das positiv ansehen und trotzdem gibt es mir da manchmal so ein negatives Gefühl von, ich vernachlässige das andere Kind. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir als Mama zum Beispiel, was ich jetzt auch mit, ja, für meine Zukunft als Therapeutin, auch wenn ich auch mehr auf der physiologischen Seite unterwegs bin, immer so mitnehme, dass das auch alles Themen sind, die Mütter sehr stark beschäftigen können und die eben auch Einfluss auf die Physiologie und auf die emotionalen Dinge hat.
Wenn wir da wieder den Bogen spannen zum Beckenboden, so viele
Ja, genau.
Beckenbodenbeschwerden in der Schwangerschaft und auch Postpartum,
Ja.
ist ja mittlerweile auch einfach durch Studien bewiesen, dass die selten eine mechanische Ursache haben, sondern oft halt das Nervensystem, die Anspannung dazu
Genau.
führen, dass der Beckenboden angespannt ist. Aber auch das wäre jetzt wieder ein großes anderes Thema.
Genau, ja, das
Henrike,
stimmt.
vielen, vielen lieben Dank. Du hast gerade noch angesprochen, dass du jetzt die Ausbildung als Prä- und Postnataltrainerin gemacht hast. Unterrichtest du schon Kurse
Nein,
bei
leider noch
dir? Noch
nicht.
nicht.
Also
Okay.
genau, das ist dadurch, dass ich diese Zeit gerade, also diese Zeitproblematik habe, dass ich so das Gefühl habe, für alles zu wenig Zeit zu haben, habe ich das tatsächlich nochmal aufgeschoben. Also die Ausbildung ist beendet, aber ich werde jetzt erstmal eine Festanstellung suchen und unterrichte das derzeit noch nicht. Werde gucken, dass ich es vielleicht in der Praxis, die bereits besteht, etablieren kann. Werde mich aber weiterhin spezialisieren und hoffentlich vielleicht bald irgendwann selbstständig machen damit. Genau.
Ja, der Podcast wird ja nicht immer nur zeitnah gehört. Also wir haben jetzt gerade Mai 2023. Wenn es bei dir soweit ist, gibst du mir Bescheid, dann tue ich es in die Shownotes nachträglich noch rein für
Perfekt,
die,
so
die
machen wir
diese
das.
die Folge in Zukunft hören. Und dann können Sie in den Shownotes nachschauen, wo man dich finden kann.
Genau,
Henrike,
super.
vielen lieben Dank, dass du uns so ausführlich auf deine Geburtsreisen mitgenommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, vielen Dank, dir auch alles Gute und euch da draußen.
Das waren die Geburtsgeschichten von Henrike. Ich hoffe, du konntest für dich etwas Interessantes, Wertvolles, Wissenswertes mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen. Du kannst den Podcast abonnieren. Du kannst mir gerne eine Sternebewertung hinterlassen, wenn du den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts hörst. Bei Apple Podcasts gerne auch ein oder zwei Sätze dazu schreiben, was dir an dem Podcast so gut gefällt. Finanziell kannst du den Podcast unterstützen auf buymeacoffee.com/Geburt. Und du kannst den Podcast natürlich auch einfach an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Das würde mich total freuen. Und wenn du Feedback hast oder bestimmte Themen, die du gerne noch im Podcast vertreten haben möchtest, dann kannst du dich auch jederzeit bei mir melden. Danke und bis nächste Woche.